Willkommen zu Datendoku Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Hier geht's um digitale Archivierung, Wissensmanagement und KI im Pharmabereich. Klar erklärt und praxisnah gedacht.
Die Frage des Tages: Ist euer Archiv eigentlich sicher oder nur bequem und billig gespeichert? Das ist das Thema, worum es heute gehen soll. Und damit herzlich willkommen zu Datendoku Digital mit mir, Julian Weber, und meinem lieben Kollegen
Philipp Grubasek und
Anton Wörndl.
Genau, Anton Wörndl heute als Special Guest. Lieber Anton, vielleicht stellst du dich nochmal vor.
Ja, Julian, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Anton Wörndl. Ich bin unterwegs im Bereich Archivierung für Eternity, beschäftige mich mit dem Thema jetzt eine ganze Weile und hoffe, dass ich ein bisschen was in der Diskussion hier beitragen kann. Sehr schön, hier zu sein mit euch beiden. Ich freue mich auf eine spannende Unterhaltung.
Das glaube ich auch. Da gibt es ja ganz spannende Themen, abgesehen von der Archivierung. Nur mal als kleiner Teaser, der Anton kennt Melinda Gates persönlich, hat Verbindungen zu Prince. Also das könnte man heute noch irgendwann im Laufe dieser Folge auf alle Fälle droppen lassen, wie das zustande kam. Vielleicht wäre es ganz interessant, mal anzufangen, wo liegen eigentlich deine Wurzeln, Anton? Das finde ich immer super spannend.
Meine Wurzeln, abgesehen davon, dass meine Wurzeln in Bayern liegen, du meinst wahrscheinlich meine beruflichen Wurzeln. Ja, genau. Ich bin lange Jahre für Microsoft unterwegs gewesen, also genauer gesagt über ein Vierteljahrhundert, 26 Jahre. Das hat sich so zugetragen, dass ich nach dem Studium damals eigentlich irgendwo das Thema IT spannend fand. Und als junger Mann damals, da gab es ein paar Firmen, die man kannte. Da war Apple dabei, da war Microsoft dabei und ich hatte mich da beworben und dann bin ich bei Microsoft gelandet. Und du kannst dir vorstellen, in 26 Jahren in einer Industrie, in der sich fast jährlich eigentlich irgendwo große Revolutionen tun, da hat sich sehr viel verändert und ich habe natürlich auch sehr viel erlebt in unterschiedlichen Funktionen. Und ich habe damals in Deutschland angefangen, für Microsoft zu arbeiten. Da war die Firma 300 Leute groß und ich habe es dann begleitet, eigentlich bis so die Ära Windows 10 Einführung, also im Prinzip noch von DOS-Zeiten bis Windows 10 Zeiten. Und ja, habe zuletzt dann dort gearbeitet als Alliance Manager für die Zusammenarbeit zwischen HP als Computerhersteller und Microsoft damals. Aber wie gesagt, ich war in unterschiedlichsten Funktionen unterwegs, natürlich im Laufe dieser langen Zeit.
Und bei Microsoft, das ist eben das Thema Melinda Gates. Jetzt können wir es ja sagen, da hast du sie kennengelernt, oder? Da hast du persönlich mal mit ihr Meetings gesessen, oder?
Das ist natürlich, wenn du so früh bei so einer Firma dabei bist, dann kannst du solche Schwenke beitragen. Es ist ja heute nicht mehr Melinda Gates, sondern die unselige Geschichte, glaube ich, haben wir alle in der Bild-Zeitung sozusagen mitbekommen. Heute Melinda French oder French Gates. Und ich habe sie damals tatsächlich kennengelernt als Melinda French. Und die Geschichte ist, ich war für ein Produkt als Produktmanager verantwortlich, Microsoft Publisher, also ein Desktop-Publishing-Produkt. Und Melinda war damals in den USA für dieses Produkt verantwortlich. Und so hatten wir diverse Meetings, sie als International Product Manager und ich als Produktmanager mit meinen europäischen Kollegen. Und so kam es, dass ich sie kenne. Sie kennt mich heute wahrscheinlich nicht mehr, würde ich vermuten. Aber wer weiß, vielleicht kann sie auch an coole Meetings erinnern.
Also quasi Microsoft hat ja auch mal nur als Familienunternehmen quasi angefangen, so könnte man
sagen. Ja, es war damals sehr familiär und ich habe tatsächlich auch, sag mal, Bill Gates zumindest aus 100 Meter Entfernung mehrere Male kennenlernen dürfen. Und ich habe ein Foto, wo ich Arm in Arm mit dem Nachfolge-CEO Steve Ballmer stehe. Da bin ich auch sehr stolz darauf, wo ich irgendein Award verliehen bekommen habe. Also ich habe dort ja viele Dinge erlebt, aber sag mal, was vielleicht hier auch relevant ist, so ein Thema, was ich auch kennenlernen durfte in meiner Zeit, ist, welche kriminelle Energie in Menschen steckt, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Warum sage ich das? Weil ich habe in einer Zeit mal in einem Job gearbeitet, der nannte sich License Compliance Manager. Da ging es also darum, Lizenzverstöße zu ahnden und ich war dort im Channel unterwegs, also mit Resellern, Distributionspartnern in Anführungszeichen von Microsoft damals. Und da ging es darum, dass, weil Softwarelizenzen eben sehr klein waren und sehr wertvoll, man sehr, ähnlich wie mit Drogen, sehr gut Geld verdienen kann. Und dort durfte ich sozusagen natürlich mit Rechtsanwälten bewaffnet, sozusagen mit den bösen Jungs zu tun haben. Und das waren noch ganz andere Zeiten. Also da ging es wirklich um physisch handelbare Ware, also wirklich so Lizenzetiketten. Aber es hat mir damals schon gezeigt, welche kriminelle Energie eben in den Leuten steckt, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Und da ist eigentlich der Bogen zu unserem heutigen Thema. Ich bin ja heute für Eternity unterwegs als Archivierungsexperte, wenn ich mal so sagen darf. Also ich beschäftige mich heute mit dem Thema langfristige Speicherung von Daten, von Unternehmensdaten, aber ich bin für den Healthcare-Sektor verantwortlich, also auch für Krankenhäuser. Und dort geht es in der Tat sehr stark ja auch um die Gefahr von Ransomware-Attacken, von Cyberkriminalität. Und da ist dieselbe Triebfeder dahinter in den modernen Zeiten heute sozusagen, wo ich leicht aufgrund des Drucks, den ich ausüben kann, eben Ransom erpressen kann. Und das ist ein Thema, das uns heute als Archivexperten, euch sicherlich auch, dann einfach stark beschäftigt. Wie können wir unsere Kunden auch vor solchen Themen schützen, indem sie Dinge archivieren? Und da ist der Bogen gespannt eigentlich von meiner damaligen Erfahrung und zum heutigen Zeitpunkt sozusagen.
Und ich würde sagen, ist ja nicht nur, indem sie Dinge archivieren, sondern wie sie sie archivieren, ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt. Also es ist ja nicht nur Archivierung an sich, sondern wie genau stelle ich das an, wie mache ich das? Wir werden auch später nochmal da zum Thema gehen, so ein bisschen, wem vertraue ich, wem gebe ich die Datenhoheit? Und ich meine,
das finde ich aber gerade mal ganz interessanten Punkt, weil, Entschuldigung, dass ich da reinspringe, dieses Ransomware-Geschichte, spielt das eine große Rolle bei euren Kunden, bei den Archivierungskunden, oder ist es nur so ein Add-on? Oder bewegt es die Leute zu einem ordentlichen Archiv, um solche
Archiven? Oh ja, also Philipp, ich denke ja, das ist auf alle Fälle einer der Treiber für Archivierung neben anderen Themen, die man zunächst mal vermuten würde, nämlich dieses Thema Rechtskonformität, auf das wir sicherlich nachher auch nochmal im Detail zu sprechen kommen. Aber ein Treiber ist auch der Schutz vor Ransomware-Attacken, indem man die Unveränderbarkeit von Dateien sicherstellt und die Technologien, die wir bei Eternity verwenden dort, die schützen eben auch unsere Kunden vor Cyberkriminalität. Das sind natürlich nur ein Baustein neben Detection, also wo die ganzen Security-Software-Hersteller unterwegs sind. Aber wir sind im Speicher unterwegs und im Speicher die Daten unveränderbar zu machen und deshalb auch für Ransomware nicht veränderbar, das ist sicherlich ein Treiber. Und da hat es auch einige unserer Kunden schon erwischt. Also da gibt es ja auch ein paar Fälle, die durch die Presse gegangen sind. Und da geht es um Geld, in der Tat. Da geht es aber tatsächlich auch für, wenn wir jetzt im Healthcare-Bereich bei Krankenhäusern unterwegs sind, da geht es um Leben und Tod, wenn ich das mal so sagen darf. Also da gab es zum Beispiel das Universitätsklinikum Düsseldorf, ist, glaube ich, damals durch die Presse gegangen. Da ist es wirklich so, dass Notaufnahme geschlossen werden musste wegen Ransomware-Attacke und so weiter. Und da kommen wirklich Leute zu Schaden. Also es kann durchaus auch mehr bedeuten als finanzieller Schaden. Und insofern, ja, es bewegt sie. Ja.
Und dann ist es ja eben auch, abgesehen vom Schaden, also irgendwelche Verschlüsselungsattacken, es geht ja auch sicherlich darum, dass gerade wo, also ich glaube, Gesundheitsdaten sind ja mit die kritischsten Daten überhaupt, neben meinen Bankdaten noch und so. Philipp und ich, wir sind ja da vor allen Dingen im Compliance-Bereich unterwegs, also da geht's ja, die sind sicherlich auch ganz kritisch, aber es geht vor allen Dingen darum, dass diese Daten, wie du eben das ganz am Anfang angesprochen hattest, aus Sicht der Datenintegrität gespeichert werden müssen. Aber Gesundheitsdaten sind ja eben personenbezogene Daten. Da geht es ja ganz doll um diese DSGVO, um die Einhaltung dieser Richtlinien und auch eben, dass es ganz wichtig ist, dass diese sicher gespeichert, gelagert werden über die Zeit, inklusive dem etwaigen Recht auf Löschung, oder?
Ja, richtig. Also wenn wir sprechen über die Treiber, warum archivieren Unternehmen oder Krankenhäuser, warum machen die das? Nicht, weil es Spaß macht, sondern einmal, weil sie ihre Daten schützen wollen, eben, das war dieser Aspekt, den wir gesagt haben, Langzeitspeicherung von Daten. Aber der eigentliche Treiber ist wirklich die Rechtskonformität sicherzustellen. Und Rechtskonformität heißt, die Unlöschbarkeit und Unveränderbarkeit der Daten sicherzustellen für einen bestimmten Aufbewahrungszeitraum. Diese Aufbewahrungsfristen, die sind durch unterschiedliche rechtliche Gegebenheiten eben vorgegeben. Und die DSGVO, Julian, ist natürlich eine, die überall eine Rolle spielt, die auch jeden oder jedes Unternehmen, das mit Privatleuten zu tun hat, ist es auf alle Fälle relevant. Und schon alleine die DSGVO ist heute ein Grund, warum jedes Unternehmen revisionssicher Daten archivieren muss. Aber viele, viele machen das natürlich nicht. Wobei in dem Bereich Kliniken, in dem ich sehr viel unterwegs bin, da macht es eigentlich fast kümmert sich fast jeder um dieses Thema. Aber neben DSGVO gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge. Also wenn wir über den buchhalterischen Bereich sprechen beispielsweise, also die, damals kannte man es noch unter den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung oder GOBD heutzutage, da steht auch drin, dass ich meine Daten archivieren muss. Also es gibt sozusagen Finanzgesetzgebung, es gibt im medizinischen Bereich die Röntgenverordnung, wo drin steht, ich muss Röntgenbilder oder auch MRT-Bilder 30 Jahre aufbewahren. Oder im Finanzbereich gibt es Vorschriften vielleicht von der amerikanischen Börsenaufsicht, Daten nachweislich unlöschbar, unveränderbar aufzubewahren. Also gibt es ganz viele, teilweise branchenspezifische Dinge, die die Leute treiben in dieses Thema Archivierung, aber auch eigene Themen, wie zum Beispiel, wir haben Kunden, Automobilhersteller, die archivieren langfristig, nachweislich ihre Daten, um Schadensersatzansprüche beispielsweise abzuwehren. Also da werden Dinge wie Produktionsdaten von Autoteilen, Bremspedalen und solche Dinge, Baupläne, sowas wird 50 Jahre teilweise aufbewahrt, oder ein Flugzeugteilehersteller bewahrt 70 Jahre seine Daten auf, um eben im Fall der Fälle, kommt es zum Flugzeugabsturz, muss ich das irgendwo rausziehen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Also es gibt die unterschiedlichsten Gründe und Rechtsgründe auch, warum, aber DSGVO ist ein ganz entscheidender sicherlich.
Super spannend. Ich würde gerne mal noch wissen, weil du bist ja nun schon wirklich lange im Geschäft. Was war so das kritischste Projekt, was du bis jetzt in deiner Laufbahn hattest, wo du sagst, oh, das war super spannend, war super kritisch, war mal so ein, wie soll ich sagen, sowas, woran man sich lange erinnert. Könntest du da was nennen?
Nein, weil alle Projekte tatsächlich kritisch sind, gerade im Krankenhausbereich. Und ich hatte vorher ja dieses Thema bei einem Krankenhaus und der Ransomware-Attacke genannt. Das genannte UK Düsseldorf war nicht unser Kunde, aber wir haben einen Kunden, den ich jetzt nicht nennen möchte, wo es auch damals durch die Presse ging. Und der ist von einer Ransomware-Attacke betroffen gewesen und musste tatsächlich sein komplettes Rechenzentrum neu aufbauen. Die haben das also nicht mehr ins Laufen gebracht, mussten alles quasi neu auf der grünen Wiese wieder aufbauen. Aber die Daten im Archiv, die sind auch dank der Vorkehrungen, die wir getroffen hatten mit dem Kunden, gerettet worden. Also die konnten sie wieder verwenden und wieder einspielen sozusagen. Und das Archiv war nicht betroffen, sodass also da weiter drauf zugegriffen werden konnte. Es ist damals zumindest, ist niemand zu Schaden gekommen im Sinne von, es ist keiner gestorben dabei, kein Patient gestorben oder sowas. Aber solche Fälle gibt es eben auch. Und gerade im Krankenhausbereich sind alle Projekte eigentlich irgendwann mal kritisch vielleicht.
Ich hatte ja nun, also wir, Philipp, wir beide hatten ja nun auch schon Erfahrungen durch die Eternity, durch die enge Zusammenarbeit mit Kliniken, wo es ja doch immer schon das Thema DSGVO eine ganz große Rolle spielt, also Datensicherheit als Grundlage. Aber du hast uns mal berichtet zum Beispiel, dass es durchaus auch Projekte gab, wo dann ausländische, also ich meine zum Beispiel chinesische Hersteller auch genommen wurden statt ein deutscher. Also weder die Eternity noch irgendein anderer deutscher Hersteller, sondern eben ein Asiate wie Huawei. Da hast du es ja mal erzählt von diesem Projekt. Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn zum einen man sagt, Datensicherheit und DSGVO ist eine super wichtige Geschichte. Gleichzeitig aber ein Hersteller, der vom Bund sogar sanktioniert wird, ich sag mal Thema 5G, wo Huawei soll dann nun nicht mehr Anbieter sein dieser Antennentechnik. Gleichzeitig lässt man dann aber kritische Gesundheitsdaten durch chinesische Anbieter verwalten und speichern, arbeitet mit denen die nächsten, wie du es gesagt hast, 20, vielleicht sogar 70 Jahre zusammen, macht sich da abhängig zum Teil. Wie siehst du denn sowas?
Ich sehe das sehr kritisch. Wir sehen das gerade in den letzten Monaten verstärkt. Also das war eigentlich lange Jahre kein Thema, aber ich habe das in der letzten Zeit schon des Öfteren mal gesehen. Und ich sehe das genauso kritisch wie du, weil wir kennen das eben aus der Mobilfunkthematik. Da ist es ja schon irgendwo auf dem Radar. Aber dort sozusagen die wertvollsten Daten, Gesundheitsdaten sozusagen in die Hände zu geben, sehe ich durchaus kritisch, aber es gibt auch große Kliniken, die sowas schon gemacht haben in der letzten Zeit. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Kostendruck und die Kosten sind dort halt irgendwie ein Thema, das solche Entscheidungen auf alle Fälle beeinflusst. Also wir haben dort dann eben dieses Thema, das am Ende zwar wichtig ist, dass dort kein Risiko besteht, keine Backdoors oder sonstiges, aber wenn es halt dann so günstig ist, dann ist es doch für die Leute sehr verlockend. Und das erinnert mich nochmal so ein bisschen an dieses Microsoft-Thema damals. Also wir reden ja heute auch noch ein bisschen über das Thema Cloud und welche Rolle spielt die Cloud. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Thema. Microsoft hat damals schon eine europäische Cloud angeboten im Zusammenhang mit der Deutschen Telekom als Treuhänder. Das ging damals auch viel durch die Presse, da wurde ein hohes Investment getätigt. Und heute wird das ein bisschen anders gelöst, das gibt es ja wieder, aber damals hat man das in der Kooperation mit der Telekom im Rechenzentrum irgendwo gelöst gehabt. Am Ende hat man aber feststellen müssen, dass die Kunden doch, es gab dieses Angebot, aber die Kunden konnten trotzdem das günstige Angebot, das klassische dort in Irland, in Europa sozusagen, im irischen Rechenzentrum buchen. Und dann haben sie doch lieber das Billige gebucht, weil es sollte halt dann nicht mehr kosten. Ja? Also es durfte dann nichts kosten. Und das ist so ein bisschen ähnlich jetzt bei diesem Storage für Archiv. Dort kommen wir eben in eine ähnliche Geschichte, dass dann manchmal einfach der Preis doch so verlockend ist, dass man dieses Risiko eingeht. Und ich kann auch nicht sagen, dass es per se kritisch sein muss, aber ich sehe es durchaus skeptisch, sich dort in sowas reinzubewegen.
Denke ich auch. Und ich denke, gerade wenn man in dem Bereich Cloud unterwegs ist, gleichzeitig die Hürden so hochzulegen an mancher Stelle. Ich sage jetzt mal, da muss alles zertifiziert sein. Ja, okay.
Und darf ich da mal ganz kurz anmerken? Sorry, ja, bevor wir zur Cloud kommen, du erwähnst gerade zertifiziert. Mir ging jetzt gerade durch den Kopf, Julian und ich, wir sind ja im Pharma-Bereich, Archivbereich unterwegs und haben da die Ansprüche zu erfüllen, GxP-Thematik, Labore. Du hast jetzt von Archiven gesprochen, im Gesundheitsbereich, im Automotive, Verwaltung, glaube ich, auch. Mhm. Ich frage immer nur, und das ist immer so ein Halbwissen, das man da hat, wie weit überlappen denn sich da die Anforderungen für die verschiedenen Archive? Oder sind das ganz unterschiedliche Anforderungen? Hast du da einen Überblick oder siehst du bei euren Kunden unterschiedliche Anforderungen, schon allein zwischen Healthcare und Automotive zum Beispiel? Oder ist das alles gleich?
Alles gleich würde ich nicht sagen, aber die Grundanforderungen sind schon dieselben. Aber individuell die Dinge, die archiviert werden, sind natürlich andere und die Anforderungen deshalb auch ein bisschen andere. Also um Beispiel zu nennen, das Thema Hochverfügbarkeit. Also ich speichere ja Daten in einem Archiv typischerweise redundant. Also ich halte da schon zwei Kopien vor, die typischerweise in zwei Brandabschnitten oder zwei Rechenzentren sind, damit wenn eines durch irgendeinen Umstand, Brand im Rechenzentrum oder sowas kaputt geht, dass ich noch eine andere Kopie der Daten habe. Das machen wir überall fast, aber das Thema Hochverfügbarkeit ist eines, was im Krankenhaus sehr wichtig ist. Da kann man sich vorstellen, wenn dort irgendwie ein Speicher ausfällt, dann muss ein sofortiger Schwenk da sein und ich muss immer auf die Daten zugreifen können. Das ist in manchen Bereichen, wenn es um irgendwelche SAP-Archive geht, nicht so ganz dramatisch. Wenn es aber darum geht, dass du in einer Radiologieabteilung bist und ein Speicher fällt aus und du hast mal 3 Stunden vielleicht kein Archiv zur Verfügung, dann kann es passieren, dass du, je nach die Software, die das macht, das nennt sich PACS-Software, also sind Bildarchivdaten. Und da kann es dann durchaus sein, manche dieser Software sind so sensibel, wenn das Archiv weg ist, dann kann das gar nichts machen. Das heißt, dann steht dort letztendlich eine Radiologieabteilung, was natürlich eine Katastrophe ist. Insofern ist es sehr wichtig, dass unsere Lösungen hochverfügbar sind. Das ist in dem Gesundheitsbereich sehr stark so, dort wo es Radiologiedaten gibt, in anderen Bereichen nicht so sehr. Da kann es auch schon mal eine Stunde stehen, finden die nicht toll, aber wenn es dann wieder verfügbar ist, dann wird es wieder
dann für dich?
Ja, hochverfügbar ist, dass es die
Anwendung. Ja, wie oft, also wie schnell muss es dann wieder?
Ist ein, ich sag mal, sofortiger Switch. Also dass die Applikation, also,
eine Sekunde.
Dieses PACS-Archiv oder das Krankenhausinformationssystem, das merkt gar nicht, dass das Archiv schwenkt sozusagen von einem auf den anderen
Knoten. Das geht dann automatisch im Hintergrund.
Das geht im Hintergrund, ohne dass die Applikation das merkt und ergo die Anwender sozusagen vorne dran das auch nicht merken.
Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema, vielleicht sollten wir noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, warum archivieren wir überhaupt? Du hast es vorhin kurz nochmal gesagt. Also es ist ja vor allen Dingen das Thema Datenintegrität, also regulatorische Anforderungen, die dahinter stehen. Mhm. Sicherlich auch eine Nachvollziehbarkeit. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das mit der Nachvollziehbarkeit jetzt im Bereich Klinik ist. Es ist halt im Bereich Pharma besonders wichtig. Ich glaube, im klinischen Bereich, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ist das eher, würdest du sagen, da geht es eher um das Thema Nachvollziehbarkeit oder geht es einfach um das Thema Datensicherheit eher?
Also das Thema Nachvollziehbarkeit ist auf alle Fälle ein Kriterium, das man erfüllen muss. Also im Fall der Fälle muss die entsprechende Archivsoftware einen Audit-Trail haben, dass ich nachvollziehen kann, wer hat welche Änderung versucht vorzunehmen. Gab es Löschversuche und solche Dinge? Ohne das habe ich keine Rechtskonformität. Also die Nachvollziehbarkeit ist wichtig. Und ich weiß aber nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr von Nachvollziehbarkeit im GXP-Archiv sprecht, was das genau bedeutet. Das wäre vielleicht mal spannend für mich auch, was für euch die Nachvollziehbarkeit bedeutet. Also ob es da Unterschiede gibt. Aber ja, du brauchst eine Nachvollziehbarkeit.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, im Pharma-Bereich geht es in der Nachvollziehbarkeit eben auch dahin, dass man die ganze Kette nachvollziehen kann. Zum Beispiel eine Testung einer Produktcharge oder einer klinischen Studie oder so. Das Thema Audit Trail ist da auch super wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir aber waren zuletzt dran, Datenintegritätsgewährleistung, also dass niemand etwas geändert hat, dass niemand etwas geändert hat und wenn etwas geändert wurde, kann man nachvollziehen, was und wer und wann. Ja, also das ist noch ein wichtiger Punkt. Ich denke, da sind die sich ähnlich, wobei ich glaube, dass die Pharma noch mal eine Nummer schärfer, weil da geht's ja um Produktsicherheit.
Ich würde es vermuten. Also ich denke, bei uns in Anführungszeichen im Healthcare-Bereich oder auch in einem Archiv von einem Automobilhersteller oder sowas, da ist es halt ein Muss, um den Haken dahinter zu haben. Aber bei euch hat es vielleicht mehr praktische Relevanz im GXP-Bereich nochmal.
Naja, ein großer Unterschied ist halt, dass im GXP-Bereich, gerade im GLP-Bereich, dass ja dann die Firmen, unsere Kunden dann geprüft werden. Da kommt ja dann ein Auditor und schaut sich das an und der möchte dann bitte alle Daten zu einem Produkt zum Beispiel sehen und lässt sie sich zeigen.
Aber ich denke, man kann schon sagen, die Pharma ist da sicherlich strenger. Da geht es ja auch noch darum, dass eben die Software, also mit steigender Digitalisierung steigt natürlich auch der Need für ein digitales Archiv, denn ich muss meine Rohdaten irgendwo archivieren, ich will sie eigentlich nicht ausdrucken, dann muss ich begründen, wieso, weshalb, warum archiviere ich nicht ordentlich im Originalformat, und da wird das natürlich ein immer wichtigerer Punkt und jede Software, gerade so hochkritische Software wie Archivsoftware, aber eben auch Software, die im Labor läuft oder so, die muss halt eben auch validiert sein, da wird dann eine Qualifizierung vorher gemacht, die wird sehr intensiv getestet, jedes Update wird da entsprechend auch dokumentiert, kriegt dann wieder Qualifizierungen, also es ist ein großer Dokumentationsaufwand doch jedes Mal im Pharma-Bereich. Was ich aber spannend finde nochmal, worauf ich gerne hinkommen will, ist nochmal kurz auf das Thema DSGVO, denn das ist ein spannendes Thema. Da hatten wir ja auch mal schon mit Kliniken jetzt auch in letzter Zeit Kontakt und da geht es immer, das ist für jemanden, der nur im Pharma-Bereich ist, ist das jetzt nicht so das große Thema, aber im klinischen Bereich schon, das Recht auf Löschen. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt. Also das heißt, ein Patient, jemand, der dabei war bei einer klinischen Studie, jemand, der Gesundheitsdaten in irgendeinem klinischen System hat immer das Recht auf Löschung. Dagegen steht ja aber eben die Pflicht zu archivieren, also Daten entsprechend lange nachzuhalten. Wie steht das im Einklang? Das ist doch ganz klar ein Konflikt, oder siehst du das anders?
Nee, das ist ein Zielkonflikt, definitiv. Also unser Metier ist ja, Daten unlöschbar und unveränderbar zu machen. Und die DSGVO kommt daher und sagt, nee, es gibt ein höher stehendes Recht in Artikel 17 EU-DSGVO. Kunde, Patient, wie auch immer, kann kommen und sagen, nee, ich hätte gerne meine Patientendaten gelöscht, meine Bewerbungsunterlagen gelöscht, wie auch immer. Und da steht man dann und hat im Rechenzentrum sozusagen, hat eine Dateien, die können nicht gelöscht werden. Da ist ein Widerspruch, aber den Widerspruch, den kann man lösen, den kann man auch rechtskonform lösen. Und da gibt's bei uns dann sozusagen Prozesse dafür, aber auch ein Zusatztool bei unserer Lösung, um im Vier-Augen-Prinzip solche Dinge aufzulösen. Also wenn es dieses höher stehende Recht gibt, sozusagen der DSGVO-Recht auf Löschen, dann muss man dem natürlich Rechnung tragen und dann kann man das machen. Erstaunlicherweise, ich finde es, man denkt immer, es müsste tausende Male vorkommen, aber es ist gar nicht so häufig, wie man denkt. Also wir haben diese Anfragen jetzt nicht tagtäglich in Massen. Es gibt es immer wieder, aber es ist gar nicht so häufig, wie man denken würde. Aber es ist sehr wichtig und es ist natürlich auch strafbewehrt, sage ich jetzt mal, die DSGVO. Da ist es ja so, dass bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes als Strafe verhängt werden können, des weltweiten Umsatzes eines Konzerns. Man stelle sich das mal vor, welche Beträge dort zusammenkommen könnten, wenn man dagegen verstößt. Also dem ganzen Thema Archiv Rechnung zu tragen, aber auch dem Thema Recht auf Löschen Rechnung zu tragen und auch dafür zu sorgen, dass Daten, wenn sie denn nicht mehr einer Speicherungspflicht, einer Archivierungspflicht unterliegen, dass die dann auch gelöscht werden. Was im Übrigen wir nicht machen, das ist Sache des Kunden und der Applikation oben drüber. Also wir sagen nur, du kannst jetzt wieder löschen, aber wir löschen es nicht. Aber der Kunde steht da natürlich in der Pflicht, dass er seine Daten dann auch wirklich löscht, wenn er sie nicht mehr aufbewahren muss. Also es muss ja einen Grund geben, warum ich da personenbezogene Daten aufbewahre. Und wenn ich ohne Grund personenbezogene Daten speichere, ist auch nicht gut.
Ja, aber das wäre jetzt am Ende des Lebenszyklus diese Löschung, die dann stattfinden kann, weil dann die automatisch in der Software freigegeben wird.
Ja, ja, ja.
Aber wenn ich das Recht auf Löschen durchsetze während des noch laufenden Lebenszyklus, sage ich jetzt mal nach 5 Jahren und das Ding muss noch 10, 15 Jahre aufgehoben werden, dann ist das schon ein Prozess, der bei iTurnity zum Beispiel jetzt eingereicht werden muss, ein Art Ticket oder so. Wie läuft das ab?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich, es wird ein Ticket aufgemacht, der Kunde gibt einem sozusagen eine elektronische Liste der zu löschenden Daten mit entsprechenden, dann gibt es sozusagen Genehmigungsprozesse, da müssen die entsprechenden Leute auch sagen, ja, wir wollen, dass das gelöscht wird und dann machen wir das mit einer Art Löschlizenz, die wir einspielen und dann löschen wir das quasi gemeinsam mit dem Kunden. Das ist so ein Prozess, den wir haben. Dann gibt es noch ein Tool, ein Zusatzwerkzeug, wo der Kunde selbst einen Prozess aufsetzen kann im Vier-Augen-Prinzip und dann gibt es einen Beantrager und einen Genehmiger letztendlich in diesem Prozess und diese beide Sachen, der Prozess, aber auch das Tool sind dann quasi auch vom Wirtschaftsprüfer freigegeben als Möglichkeit der rechtskonformen Löschung dann im Sinne der EU-DSGVO.
Es ist ganz interessant eigentlich das Thema. Für mich nochmal, wenn wir nochmal kurz zurückgehen in dem Bereich verlorene Projekte, Thema China zum Beispiel, wenn jetzt ein chinesischer Anbieter oder von mir aus auch ein amerikanischer Anbieter kommt und sagt, wir machen das. In diesen Ländern, die sind ja nun weit, weit weg von der EU, ist der DSGVO spielt da erstmal keine Rolle. Ich glaube in China sogar noch weniger als in den USA. Die haben ein voll Überwachungssystem mit Social Credits und was es da nicht alles gibt. Also ist ja nochmal ein großes Thema, auch wenn ich mich dann als Klinik oder wie auch immer, wenn ich sage, ich verlasse mich jetzt da Langzeit auf einen chinesischen Anbieter, wo ich eigentlich überhaupt nicht weiß, was ist denn in 10 Jahren, wie ist das Verhältnis da, kriege ich da noch Support vielleicht sogar, ist das noch möglich, wird denn das noch unterstützt? Also ich glaube, als europäischer potenzieller Archivnutzer, denke ich, macht es schon Sinn auch zu überlegen, ob es nicht wirklich Sinn macht, auch für wenn es ein paar Euro mehr kostet, sich für eine langfristig stabile europäische Alternative dann noch zu entscheiden, oder?
Auf alle Fälle. Also wir sind ja, wir machen das ja als Softwarehersteller. Also wir sind letztendlich ohnehin eine Softwareschicht und du kannst Hardware unabhängig sozusagen archivieren. Und es ist ja auch, wenn du angenommen ein Archiv hast für 30 Jahre, das über einen sehr langen Zeitraum archiviert, dann hast du ja alle 4-5 Jahre einen Hardwarewechsel dort mit drin. Und das Schöne ist, wir sind diese Softwareschicht, die sicherstellt, dass letztendlich auch wenn es im Unterbau darunter in der Hardwareinfrastruktur Veränderungen gibt, dass letztendlich das ausgetauscht werden kann und gemacht werden kann. Ne? Also wir sind sozusagen eine Softwareschicht, die zwischendrin liegt, darunter die Hardware ändert sich viel, aber auch die Applikationslandschaft oben drüber ändert sich viel. Da kommen welche dazu, da werden welche abgelöst und so weiter. Aber wir sind sozusagen eine Schicht, die sehr beständig ist. Und das Thema China da nochmal oder wie auch immer oder auch amerikanische, vielleicht ist auch mal auf dieses Thema Cloud gesprungen. Wenn wir jetzt da ein Archiv bei einem amerikanischen Hyperscaler wählen würden, also klassischerweise Azure oder AWS oder wie auch immer, dann kannst du natürlich auch dort unlöschbar und unveränderbar speichern. Aber es ist schon die Frage, es gibt den Cloud Act und es ist ein amerikanisches Unternehmen, das amerikanischen, also auch wenn es ein deutsches Rechenzentrum unterhält, was letztendlich amerikanischen Regularien unterliegt, wenn es hart auf hart kommt. Und insofern ist das auch etwas, was in zumindest im Krankenhausbereich lange dafür gesorgt hat, dass viele Kunden noch on-premise archivieren. Also dieses Rechenzentrum vor Ort, das gibt es noch sehr stark. Natürlich sehen wir Cloud-Bestrebungen immer mehr, aber viele unserer Kunden haben entweder im eigenen Rechenzentrum ihr Archiv oder haben das Archiv in einer Art Private Cloud bei zum Beispiel einem Managed Service Provider, der das Archiv sozusagen für die vorhält, die Technologie im Hintergrund, die Infrastruktur vorhält und das für einen spezifischen Kunden betreibt als dessen Private Cloud, damit der sich eben nicht mit Blech im wahrsten Sinne des Wortes dann vor Ort beschäftigen muss. Und unsere Lösungen, also wir haben eine Lösung, nennt sich iCastFS, das ist ein Managed Storage. Wir kümmern uns da sozusagen und monitoren das Archiv für den Kunden. Also er hat so eine Art Vorteil, er hat so eine Art Cloud, eine Private Cloud, er skaliert von klein bis groß, das Ganze hat eine geringe Cost of Ownership. Ich muss mich nicht damit befassen, muss mich nicht schulen für das Thema. Also er hat quasi seine eigene Private Cloud und betreibt die entweder im eigenen Rechenzentrum oder bei einem Managed Service Provider.
Und dann nochmal ein Punkt, die NIST 2, da wollte ich unbedingt nochmal drauf hinaus, das hatte ich mir schon notiert. Damit hast du ja auch sicherlich auch relativ viel zu tun in letzter Zeit, oder? Also das ist ja doch ein kommender Trend jetzt. Kannst du uns da nochmal ein bisschen was zu erzählen zur NIST 2?
Also ich sehe NIST 2 als zusätzlichen Treiber, der nochmal weitere Beschleunigung reinbringt in das Thema, dass Leute archivieren müssen, das Unternehmen archivieren müssen, das Krankenhäuser archivieren müssen. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorher erwähnt, auch Kritis im Krankenhausbereich oder bei einem Energieversorger oder Stadtwerk oder wie auch immer, waren bisher schon letztendlich dieselben Treiber und NIST 2 setzt jetzt nur noch mal eins on top. Und im Prinzip ist jetzt eigentlich, vorher waren es nur große Krankenhäuser, Unikliniken und so weiter, die Kritishäuser waren und dann die entsprechenden Audits bekommen haben. Demnächst sind das eigentlich flächendeckend fast alle Krankenhäuser und Energieversorger. Also es gibt ja viele Branchen, die das betrifft, ne? Vom Kernkraftwerk, so sie noch live sind oder auch nicht mehr oder auch lange Zeit, wenn sie nicht mehr live sind, bis zum Stadtwerk. Da ist alles letztendlich dabei und die hohen Anforderungen dort, die gelten dann für alle und die werden auch überprüft und dann gibt's Audits und ihr kennt das alles aus dem GXB-Bereich, da gibt's ja auch viele Audits und wir kennen's eben gerade bei den Krankenhäusern mit Kritishäusern und so weiter. Also die haben da echt viel zu tun und NIST 2 macht's nochmal heftiger. Mhm.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erläutern, die NIST 2 ist quasi eine von der EU gesetzte neue Sicherheitsrichtlinie im Bereich der kritischen Infrastruktur, oder? Also so habe ich es interpretiert, das letzte Mal, als ich drüber gelesen hatte. Mhm. Und im Grunde genommen, ich habe das Gefühl, richtig richtig heiß wurde das jetzt seit dieser Ukraine-Geschichte, oder? Da wurde die NIST 2 nochmal, da kam die doch jetzt eigentlich, die ist noch gar nicht so alt.
Oh, es ist irgendwo so eingeschlichen für mich. Ich kann es dir gar nicht sagen, wann das Thema eigentlich jetzt wirklich so akut wurde. Aber ich sehe es jetzt wirklich, müsste man tatsächlich nochmal nachgucken. Vor 24 Monaten ist noch nicht so viel davon gesprochen worden. Also das ist jetzt etwas, was man ganz oft hört, aber ich könnte es gar nicht sagen, ob das jetzt mit der Ukraine-Krise hochkam besonders, aber es gab ja auch einen Vorgänger von NIST 2, da ist mir jetzt der Name entfallen, aber es gab auch in Deutschland schon quasi einen Vorgänger und NIST 2 ist jetzt ja eine europäische Geschichte, die dann in lokales Recht wiederum umgesetzt werden muss, aber ist eigentlich eine Fortentwicklung, ist nichts ganz Neues. Ne?
Das habe ich jetzt gerade mal parallel schnell nachgeschaut. Gut. Genau, also die Richtlinie, die trat im Januar 2023 Kraft, die EU-Richtlinie, aber wurde in Deutschland erst am 6. Dezember 2025 wirksam. Mhm. Deswegen, also noch nicht mal ein halbes Jahr, jetzt ist die anscheinend in Deutschland wirksam.
Also ein spannendes Thema.
Bist du da ganz aktuell, Julian.
Da müssen wir nochmal eine Folge nur über die NIST 2 scheinbar machen, wenn die so frisch und top aktuell ist. Nochmal ein paar IT-Spezialisten hier uns ranziehen. Aber letztendlich, es geht um die kritische Infrastruktur. Archivierung ist Teil einer kritischen Infrastruktur innerhalb einer Infrastruktur. Ja, ich sag jetzt mal innerhalb eines Kraftwerks, innerhalb eines Krankenhauses, innerhalb eines Pharmaunternehmens. Ganz interessant. Und ich meine am Ende das Archiv als letzte Verteidigung. Wir hatten es schon, Thema Ransomware-Attacken, Cyber-Attacken. Da ist ein gut strukturiertes gut gemanagtes Archiv durchaus der Lebensretter, der dann wenigstens die historischen Daten noch da behält, wenn dann die Aktivdaten irgendwie verschlüsselt wurden und so weiter und so fort.
Also ich sehr gut gesagt, ja.
Was mir jetzt noch so ein bisschen nachhängt, ich bin da so ein bisschen langsamer heute unterwegs und jetzt nochmal zurück zu dem letzten Blog. Du hattest erzählt von Cloud-Affinität oder Cloud im Archiv, siehst du noch nicht so im Gesundheitsbereich. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu dem, was wir so sehen im Alltag, im Pharmabereich erstaunlicherweise. Gibt es in letzter Zeit eigentlich kaum Berührungsängste, selbst mit Archivierung und Cloud. Und selbst wenn das ein amerikanischer Anbieter ist, solange die Server hier in Europa stehen, sind die damit erstmal in Ordnung. Da scheinen da deine Kunden und deine Kontaktpersonen im Gesundheitsbereich ein bisschen kritischer noch unterwegs zu sein.
Also es kommt natürlich auch. Du liest es immer mehr. Also ich glaube zum Beispiel das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, die sind da bekennendermaßen schon relativ weit. Aber es ist ein Thema, das kommt. Aber ich glaube nicht, dass das ehrlich gesagt in einer Form kommen wird, dass das dann die klassischen Hyperscaler sind, die großen Amerikaner, sondern da würde ich persönlich sagen, ist dann schon die große Stunde von europäischen Clouds. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Unternehmen und Bestrebungen. Und ich glaube, das Thema Datenhoheit, also da wird man nicht, ich glaube nicht, dass man gehen wird von On-Premise zu, ich klatsche mein Zeug jetzt in Azure, AWS und Google Cloud, sondern ich glaube, dass da schon die Stunde schlägt von Jonas und von Lidl und Schwarz, Stackit und von unterschiedlichsten europäischen Cloud, Nextcloud. Da gibt's ja ein paar Player, die sich in diesem Thema tummeln. Und es gibt
sind
auch.
Sind die wettbewerbsfähig, preislich? Also können die mithalten mit den Großen?
Da ist wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. Aber habe ich auch keinen Einblick. Ich glaube, die können schon mithalten. Das ist wieder übrigens der Punkt. Preis oder also ein Hyperscaler, wie der Name schon sagt, er skaliert halt sehr mit riesigen Rechenzentren und kannst das aber auch sehr billig machen und das können halt die ganzen Chips weggekauft haben, ganzen RAM-Riegel weggekauft haben, die bauen die riesigen Rechenzentren und natürlich ist einfach durch Economies of Scale wahrscheinlich dort, nehme ich an, ein gewisser Preisunterschied schon da, aber ich glaube mal, wir reden da ja auch über große Player, die werden da wahrscheinlich schon mithalten. Aber kann ich nicht wirklich zielführend beantworten. Aber es gibt auch noch ein paar so Initiativen. Bin da heute erst wieder drüber gestoßen. Wir sind ja ein Baden-Württemberger Unternehmen mit Eternity in Freiburg. Und es gibt irgendwie eine Initiative Medi-Doppelpunkt-Kuss, also Medikus. Und das ist eine Initiative vom Land Baden-Württemberg getrieben, wo quasi eine Infrastruktur für Krankenhäuser auf die Beine gestellt wird, eine Multi-Cloud-basierte Infrastruktur, wo quasi unterschiedliche Clouds darunter liegen und das kann wachsen. Und dann gibt es da sozusagen Applikationslayer mit so einer Art App-Store, wo das Krankenhaus dann für unterschiedlichste Themen Dinge dann zukaufen kann, die alle getestet sind und DSGVO-konform sind und eben dann irgendwie Patientenportale oder also unterschiedlichste Sachthemen kann ich dort sozusagen dann dazu kaufen und der Unterbau ist sozusagen eine zertifizierte Infrastruktur, die auch entsprechend allen Datenhoheitsthemen entspricht. Also auch wieder ein interessanter Ansatz. Da bewegt sich schon sehr viel und wir beobachten das natürlich auch von unserer Seite und denken natürlich auch über dies und das nach, wie wir in Zukunft uns dort aufstellen werden. Da ist sehr viel in Bewegung. Es wird nicht dauerhaft alles nur on-premise bleiben, logischerweise. Es bewegt sich sehr viel auch da Richtung Cloud. Aber ich glaube tatsächlich, Philipp, ein bisschen im Krankenhausbereich zumindest ein bisschen langsamer. Wenn wir an unsere Industriekunden denken, dann sieht's da schon ganz anders aus.
Ja. Okay.
Spannendes Thema. Also das Thema Archivierung, vor allen Dingen hier auch, kann man doch sehr breit fächern. Und am Ende ist das Archiv manchmal doch das letzte saubere Backup.
Ja, natürlich. Da, wie wir es bei diesem Klinikum hatten und diese letzte saubere Kopie zu haben, die eben vor Ransomware geschützt wurde und die man wieder einspielen kann. Und am besten nicht vom Band, weil es dauert sehr lange, sondern tatsächlich von einem Object Storage zum Beispiel. Das könnten wir dann auch liefern. Und Jetzt haben wir viel über Archiv gesprochen, was irgendwie eher immer so als nervige Pflicht rüberkommt. Aber ein Archiv hat durchaus auch einen Charme. Ich kann Dinge, die ich ins Archiv auslagere, ich kann meinen teuren Primär-Storage freimachen. Da sind ja Dinge, auf die schnell zugegriffen werden muss, wo ein schneller Storage darunter liegt. Und wenn ich die auslagere in ein Archiv dauerhaft, dann habe ich einmal das in einer billigeren Storage-Klasse. Ich kann also dort sehr viel Geld sparen. Und ich kann das auch aus meinen Backups rausnehmen und muss das nicht täglich sichern. Also da gibt es unterschiedlichste auch Vorteile, die ich haben kann durch das Archiv. Also es ist nicht nur Rechtskonformität und es sind alles negativ, also quasi negative Dinge, die einen nicht vorwärts bringen, aber Kosten sparen kann ich damit schon auch.
Und ich kann mir vorstellen, das Thema Kostensparen spielt ja sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle. Gerade auch, ich meine, wir als Privatnutzer, wir sagen, ja, 1 Gigabyte bei Provider X kostet 10 € und bei Provider Y, der schnellere, kostet 11 €. Pff, macht bei uns keinen Unterschied. Aber wenn man Terabytes, Petabytes nachher speichert, das sind das einige 1000 € im Jahr, die ich mir da vielleicht wegsparen kann, dann doch durchaus
das schon Sinn macht. Definitiv. Und ich weiß nicht, ob ihr beiden das so beobachtet. Also wir sind ja, irgendwo haben wir immer mit Hardware auch zu tun. Wir sind zwar software-defined, aber irgendwo wir brauchen ja immer irgendwas, wo drauf gespeichert wird. Und diese Hardware ist in den letzten Wochen und Monaten unendlich teuer geworden, weil diese ganzen Hyperscaler und das Thema künstliche Intelligenz mit den wahnsinnigen Rechenkapazitäten und Anforderungen aufeinandertreffen und dort insbesondere RAM-Speicherbausteine, aber auch sowas wie SSDs und auch HDDs und alles mögliche. Also ganz viel Infrastruktur weggekauft wurde und dann reden wir über Gesetz von Angebot und Nachfrage und wir haben wahnsinnige Preissteigerungen auf der einen Seite. Also wirklich, wie schon, also ich habe mal so eine Zeit gab es mal, das war, als der Suezkanal blockiert war und zu Covid-Zeiten, als die großen Häfen in China irgendwo nicht mehr funktioniert haben wegen Covid und so weiter, da gab es auch mal so eine Krise, eine Mangelkrise. Aber das übertrifft selbst das jetzt nochmal. Es ist wirklich ganz, ganz knapp und wir haben teilweise in Projekten steigen die Preise auf einmal um 50% für eine gegebene Infrastruktur innerhalb von zwei, drei Monaten oder sowas, wäre es wirklich wahnsinnig, einfach durch diesen Effekt. Und Dinge, die vorher frei verfügbar waren und innerhalb von 6 Wochen geliefert wurden, auf die muss man teilweise heute ein Dreivierteljahr warten. Das heißt, die Leute müssen auch noch viel früher anfangen, über die Erneuerung ihres Archivs nachzudenken, weil am Ende steckt irgendwo immer ein Stück Hardware darunter und diese AI-Hype, der hat eine wahnsinnige Auswirkung auch auf Hardware letztendlich, weil die Rechenkapazitäten unendlich sind und da die Preise gerade echt total in die Höhe schießen für stinknormale Server. Ja.
Und die Frage ist halt eben, ich meine, beim Suezkanal und Covid, da könnte man abdenken, irgendwann ist das bestimmt mal vorbei und das ist jetzt ein Peak. Ja. Aktuell sieht man nicht,
dass es beschleunigt sich, ja. Ja. Es ist eher
genau, das ist, ja. Das mindestens linear steigend.
Das nähert sich ja selbst. Ich denke, dass es exponentiell ist, weil ja. es quasi, das erfindet sich ja sozusagen selbst und ja, also da ich sehe es auch nicht, dass das morgen weg ist. Und auf der anderen Seite hast du ja diese Chip-Hersteller, die sind ja irgendwo, das sind ja Fabriken und da muss ich natürlich überlegen, baue ich jetzt die zweite Fabrik hin oder warte ich jetzt, bis es wieder weggeht? Wann mache ich diesen Schritt jetzt sozusagen, wenn ich jetzt die zweite Fabrik baue und dann lässt es wieder nach, dann ist es ökonomisch auch nicht sinnvoll. Also ich glaube, da wird momentan allenthalben viel, viel gegrübelt. Aber wir spüren es in ganz praktisch, dass die Hardware halt unheimlich teuer wird und Hersteller auch nur noch für eine Woche eine Preiszusage geben, weil halt quasi hier die Inflation herrscht und vielleicht 3 Wochen später das schon wieder 10-15% teurer ist.
Was ja die Planung von solchen doch langfristigen Infrastrukturprojekten echt erschwert, denn de facto, ich kann nicht heute Angebote einholen und entscheide mich morgen, sondern das dauert ja, das sind ja Wochen, Monate dahinter.
Und da prallen dann Welten aufeinander. Jetzt hast du diesen sehr schnellen die IT-Welt und wie die damit umgeht und die Preise, die steigen und dann trifft das auf Krankenhaus, auf deutsches Krankenhaus. Du kannst dir vorstellen, lange Planungszyklen, Ausschreibungen, Freigabeprozesse, das sind ja Dinge, die eigentlich tatsächlich Jahre dauern und dann treffen diese beiden Dinge aufeinander, das passt so gar nicht zusammen da kämpfen wir und Hardwarehersteller und Kliniken momentan, glaube ich, an einem ziemlich doofen Thema. Ja.
Glaubt man gar nicht, dass man denn als Softwarehersteller doch so betroffen ist wieder von der Hardware-Problematik, die gerade dahinter steht?
Ja, also wir haben zumindest eine gewisse Flexibilität, weil eine unserer Lösungen, die es auch komplett ist, ist so eine Middleware, die läuft in der Cloud, die kann auf jede Art von Storage schreiben und so weiter. Also insofern bieten wir schon eine gewisse Flexibilität, aber am Ende des Tages brauchst du irgendwo natürlich einen physischen Speicher letztendlich, wo Daten dann irgendwo gespeichert werden. Ja.
Das Schlusswort würde ich sagen zur Folge. Wir sind gut dabei, meine Herren. Vielen lieben Dank dafür, würde ich jetzt vorschlagen. Außer ihr hättet jetzt noch was, würde ich sonst mal zusammenfassen, was heute so unsere Takeaways waren. Für mich würde ich mal sagen, was das Wichtigste ist, ist wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, das Archiv ist oft doch das letzte saubere Backup, also der Schutz vor Ransomware mit einem gut strukturierten Archiv, wo ich mir dann doch viele Daten wiederholen kann, ist ganz wichtig, dass ich da eine gute Struktur und eine gute Basis mir schaffe mit einem gut geplanten, gut strukturierten Archiv. Ich glaube auch, was wichtig ist, ist eben auch langfristig zu denken, wo will ich hin? On-prem, die Cloud. Und wenn Cloud, dann wo? Bleibe ich in Europa? Ist die Abhängigkeit von Amerika oder eben Asien, speziell China da, wo man sich langfristig drauf einlassen möchte? Und am Ende für mich auch noch ein wichtiges Takeaway ist eigentlich das Thema, ja, was du gerade angesprochen hast, das ist Thema Preissteigerung, finde ich eigentlich krass. Gerade wenn man so im Bereich sagt, wir haben eigentlich On-Prem First als Strategie, wir planen jetzt große Infrastrukturprojekte, wir planen die heute und wollen eigentlich nächstes Jahr ausschreiben, also ein Jahr später, die Budgets hauen alle nicht mehr hin, wie will man sowas planen? Ich denke, das ist nochmal eine ganz große Herausforderung, auf die sich alle gerade einstellen müssen, einfach ganz neu, und die deutsche Bürokratie auch irgendwie mit diesen Sprungpreisen, die da sind, gerade im IT-Bereich. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Ich denke aber gerade, du hast recht mit dieser Inhouse- und Preissteigerung, aber das heißt ja genauso, dass du bei einem Cloud-Anbieter wahrscheinlich in den nächsten Jahren, die unterliegen ja denselben Preisdruck, da kannst du dir wahrscheinlich auch ausmalen, dass du auch keine Preisstabilität für 10 Jahre haben wirst. Das muss ja klar. Vielleicht nicht ganz so, aber muss auch genauso umgesetzt werden. Also letztlich heißt es ja, es ist nicht nur leider, nicht nur die Software, es ist auch noch die drunterliegende Hardware, die man da betrachten muss. Ist ja immer so. Und meistens wird dir die Hardware in den Vordergrund gesetzt und die Software kommt oben drauf. Bei einem Archiv ist es, glaube ich, umgekehrt, ausnahmsweise, und aus unserer Sicht sowieso. Das ist gerade so ungefiltertes, was mir gerade durch den Kopf geht, nachdem, was ich gehört habe. Sonst fand ich es auch, ja, super spannend. Du blickst ja ganz anders auf die Welt des Archivs als wir. Trotzdem haben wir große Gemeinsamkeiten. Auch mit dem Hintergrund vor den früheren Raubkopien und der heutigen Ransomware. Interessanter Vergleich. Fand ich sehr spannend. Und du, glaub, da kannst du noch viel weitere Geschichten zum Besten geben aus dem Spiel.
Bei einem Bier demnächst, Philipp.
Ja, genau. Eine letzte Frage habe ich noch, denn ich hatte ja am Anfang gesagt, Melinda Gates und Prince. Wir haben jetzt das Mysterium um Melinda Gates gelöst, aber wie sieht's mit Prince aus? Wie sind da die Verbindungen?
Nee, Julian, nicht in einem Podcast. Ja, guter Versuch. Dann beim Bier.
Aber du leugnest es nicht, immerhin.
Na, was denken denn die Leute jetzt? Also, um Gottes Willen.
Alles klar. Dann nicht. Dann bleibt das einfach der ungelöste Cliffhanger, wie bei jeder guten Serie.
Ja, genau. Der Prinz hatte sich doch auch irgendwann mal anders genannt. Das Sein, oder wie war das nochmal? Ich hab's auch schon wieder verdrängt irgendwie. Das war ja auch eine mysteriöse Lichtgestalt.
Möchtest du sonst noch ein Wort zum Abschluss sagen, lieber Anton? Irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Archiv ist wichtig und Archiv kann Spaß machen. Archiv kann auch Kosten senken und nicht nur sozusagen den Geschäftsführer vor Strafen retten und so weiter, was natürlich eine wichtige Geschichte ist, aber es kann auch tatsächlich eben Kosten sparen durch Auslagerung. Also es gibt durchaus auch Effekte, die jetzt nicht nur, weil ich es machen muss, sind, sondern Archiv macht Spaß.
Sehr schön. Das ist doch mal ein Wort
zum Montag. Besser kann man es doch nicht abschließen.
Würde ich auch sagen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und liebe Grüße an unsere Zuhörerinnen da draußen. Bis bald.
Tschüss, macht's gut.
Das war Daten, Doku, Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Bleib digital, bleib dokumentiert und bis zur nächsten Folge von Daten, Doku, Digital.